Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und seit 4 Tagen ziemlich genau, kann man so sagen, ist die Vuelta 2018 Geschichte. Und da haben wir uns dann gedacht, jetzt wird es auch Zeit. Also jetzt haben wir ausgeschlafen die ganze Zeit, ne, haben uns vom Sangria-Rausch erholt, haben uns die Paella aus den Hautfalten gerieben und können jetzt mal langsam so darüber sprechen, was sich da in den letzten Tagen getan hat. Und wenn ich wir meine, gibt es eigentlich ja nur eine Person, mit der ich qualifiziert über die Vuelta sprechen kann. Und das ist der gute Thomas. Guten Abend, lieber Thomas.
Ja, hallo.
Guten Abend. Ja, wie hast du es verkraftet? Bist du so ein bisschen auf Entzug?
Ja, aber es gibt ja momentan noch viele andere sehr attraktive Radrennen. Von daher, ja, bis zur WM bleibt spannend.
Ja, das ist so ganz gut, dass quasi dem Junkie das Methadon schon mal in den Küchenschrank gelegt wird. Ich muss da zwischendurch heute schon mal so ein bisschen husten immer zwischendurch, weil ich habe mich immer noch nicht gesundheitlich erholt, darum bitte ich um Entschuldigung. Aber ja, also, sollen wir einfach mal direkt anfangen, weil der Nachteil dessen, dass ich so ein bisschen krank war, war andererseits der Vorteil, dass ich mehr sehen konnte, als ich mir jemals geträumt habe. Was ja auch ganz nett ist. Und deswegen kann ich auch ein bisschen mehr mitsprechen, als sonst es vielleicht der Fall war. Und deswegen sage ich einfach mal, lass uns zur Etappe Nummer 17 kommen. Das war die Etappe von
zum Balkon der Biscaya.
Genau, zum Balkon der Biscaya. Auf Deutsch gesagt, der Balkon der Biscaya. Oder so ähnlich. Das war am 12. September, sprich ziemlich genau gestern vor einer Woche, also an dem Mittwoch. 154 ja. Kilometer, zwischendurch immer mal wieder hier ein Hügelchen, da ein Hügelchen und war jetzt nicht der leichteste Tag. Und es war an diesem Tag auch wieder, das habe ich auch gesehen, Mittwoch, eine Zusammenfassung, war nicht der leichteste Tag für alle Beteiligten, um das schon mal so vorwegzusagen.
Nee, also der Name der Etappenankunft hielt, was er versprach. Also man musste da fast mit Steigeisen zu diesem Balkon hinaufklettern. Das war eine, ja, elendig steile Wand zum Schluss. Über 20% teilweise zum Etappenverlauf vielleicht kurz. Es war eine große Ausreißergruppe weggefahren, die auch relativ weit, so 5-6 Minuten, glaube ich, waren es, fahren gelassen wurde. Und die haben den Sieg unter sich ausgemacht, prominent besetzt, unter anderem mit Maika, Zakarin, Nibali, Demarchi und auch Michael Woods und Dylan Teuns, die zum Schluss gegen Rafael Maika und David de la Cruz um den Etappensieg gekämpft haben.
Stimmt, das war diese Etappe mit dem Nebel oben, ne? Wenn ich das richtig erinnere, wo es wirklich sehr, sehr, sehr...
Genau, ja.
Und das war die, Geburtstag? War es nicht der Geburtstag von Rafael Maika auch?
Ja,
ne? Wollten sie ihn zum Etappensieg quatschen, sozusagen. Und ich dachte auch zwischendurch, der fährt ganz clever, der macht das gut. De la Cruz auch ganz gut, aber Woods war wirklich... und ich hatte auch immer so den Eindruck, wenn da stand noch so 100 Meter oder 150 Meter oder 200 Meter, ich dachte, jetzt ist ja nicht mehr weit.
Aber das so, ja, aber fahren wir 200 Meter bei 25%.
Ja, das täuschte total. War auch in der, sowas ist im Fernsehen auch immer sehr schwer rüberbringbar oder man muss irgendwie so ein Lot da hängen haben, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, Woods war dann am Ende aber auch wirklich deutlich. Also diese 5 Sekunden, die er da rausgefahren ist, ich glaube, die spiegeln das nicht so wirklich wieder. Also er war wirklich deutlich der Stärkste.
Naja, aber es war also, denke ich, einfach eine Sache des Timings. Das beste Timing hatte Michael Woods bei Dylan Teuns, der hatte zuvor angegriffen und wahrscheinlich etwas zu früh. Und dann kam der Konter von Woods, aber ja, Woods ist hinten raus auch das Benzin ausgegangen und dann kam Teuns nochmal ran und hätte ihn fast noch abgefangen.
Ja, also und viel weiter hätte das nicht werden können, das stimmt auch wiederum.
Nee, wäre das Ziel 100 Meter weiter hinten gewesen oder 50 vielleicht nur.
Ach, das hätte 30 gereicht wahrscheinlich.
Hieße der Sieger wahrscheinlich Dylan Teuns. Aber da gab es auch am TV ein schönes Synonym, also dieser Dunst. Dementsprechend haben sich die Fahrer wahrscheinlich auch in einem Dunst nur noch gefühlt. Also da muss das Laktat ordentlich gebrannt haben in dieser super steilen Wand.
Ja, die haben sich wahrscheinlich gefragt, kann ich noch gucken oder ist das Nebel oder habe ich einfach einen Laktatschleier vor den Augen? Rennen im Rennen, wie immer wie oft bei solchen Veranstaltungen, Tagen oder Ankünften. Das Rennen der Führenden oder der Gesamtklassementsfahrer war so, dass ich ja im Prinzip, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das richtig am Schirm habe, genau. Also, wer war der Gewinner des Tages? Also definitiv war einer der Gewinner des Tages Valverde, der sich nochmal ein paar Sekündchen auf Yates geschnappt hat und wo man sich dachte, naja gut.
Ja, der Gewinner des
Tages. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Immer noch besser als nichts.
Der Gewinner des Tages, Valverde, aber auch gleichzeitig einer der Verlierer, weil die Movistar-Mannschaft mit ihrer Taktik Nairo Quintana abgeschossen hat.
Ja, also definitiv.
Also Valverde hat halt unten rein attackiert in diese steile Wand hinein. Ja, und die Wirkung davon war, dass Quintana hinten rausgeflogen ist aus der Gruppe. Und das ist natürlich mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders gewesen.
Aber vielleicht hat er auch zu dem Zeitpunkt schon einfach die Segel gestrichen gehabt. Vielleicht hat er auch schon gesagt, komm.
Naja, aber ich halte mir ja zumindest die Karten so lange wie möglich irgendwie offen und dann befeuere ich natürlich so eine Schwäche meines Co-Leaders nicht noch dadurch, dass ich attackiere.
Ja, vielleicht war es aber auch so die einzige Möglichkeit oder war es eine Möglichkeit, die sie gesehen haben, um doch noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Enric Mas ist mit Valverde, ich glaube, zeitgleich oder fast zeitgleich reingekommen. Auch einer der Fahrer, die von diesem Tag profitiert haben und klar, jetzt mit dem Ende des Ganzen oder vom Ende bewertet, ist das natürlich alles immer sehr einfach, darüber zu sprechen, ne? Aber er war dann einer von denen auch, also den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal hier über ihn gesprochen haben während der ganzen Etappen, aber wo ich zumindest Mitte Vuelta, Anfang Vuelta wahrscheinlich gedacht habe oder mir durchaus vorstellen habe können, dass ich sage, okay, hinten raus wird es bei dem wahrscheinlich nicht leichter. Und es wurde ja eigentlich immer besser.
Ja, also bei Enric Mas war der Name Programm, weil Mas, wenn man es mit Acento schreibt, heißt ja auf Spanisch mehr und der hat von Tag zu Tag mehr gezeigt.
Si, si. Ja, also schön die zwei. Wen sollte man noch herausgreifen? Oder wer hat sich noch? Ne? Es haben jetzt ein bisschen was verloren, aber jetzt in einem Rahmen, den man jetzt noch nicht als besorgniserregend. Kruijswijk und Quintana, wahrscheinlich die Verlierer des Tages. Und ich hatte ja Kruijswijk so ein bisschen noch als meinen Geheimfavoriten oder als einen, den ich weiter vorne eingeschätzt habe oder der am Ende weiter auf dem Treppchen vielleicht stehen könnte, konnte man mit diesem Tage dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abschreiben.
Ja, im Prinzip ganz gut zusammengefasst, was du da jetzt zu der Etappe noch beigetragen hast. Also da kann man den Deckel insofern drauf machen.
Sehr schön, dass ich das nochmal gesagt bekomme hier. Und das war nicht an Kritik an dir gemeint. Etappe 18 wiederum, das war die Etappe dann am Donnerstag. Da habe ich tierisch geschimpft, weil ich dachte mir, ach, geile Etappen könnten noch mal an Tagen kommen, wo ich wirklich dann so die ganze Zeit vor der Glotze uneingeschränkt hängen kann. Und ein bisschen nett war es ja dann doch. In gewisser Hinsicht.
Ja,
also irgendwie
war
dann doch anders, als man es erwartet hat.
Ein Hitchcock-Finale, kann man nicht anders sagen. Also es war eine Flachetappe eigentlich. Im Prinzip 186 Kilometer zwischen Ejea de los Caballeros und Lleida. Und ja, wir hatten eine Ausreißergruppe, das klassische Szenario, wo man dann dachte, jetzt ist dann vielleicht irgendwie eine Frage von ein paar Kilometern, bis dann die Sprinterteams hinten den Hahn aufdrehen, am Turbogas rückeln und dann die Ausreißer wieder einholen, aber das ging diesmal nicht gut.
Nee, das ging überhaupt nicht gut und aber auch da wieder, ne, ein paar Meter mehr das hätte anders ausgehen können, ne?
Ja, aber wann hatten wir das zuletzt mal, dass bei einer Grand Tour auf so einer klassischen Flachetappe sich die Sprinter verkalkuliert haben und dann so zwei Ausreißer durchkommen. Also den habe ich es an dem Tag wirklich gegönnt.
Ja, also man ist ja immer, egal wer die zwei sind da vorne, ne? Man ist ja immer für die irgendwo. Also es sei denn, man mag es jetzt überhaupt nicht. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Moscon meine ich, ne? Wenn Moscon und Contador ausgerissen wären, ist gut, da würde ich, das wäre so ein Beispiel, wo ich sagen würde, okay, dann kann ich das fällt dem Fall, aber so, ja. Also Ausreißer-Coup an dem Tag. Insgesamt aber für die Vuelta als solches, ich sag mal für die Glossmont-Fahrer, eher so ein Tag zum Ausruhen. Hatte sich, glaube ich, auch in den Top 20 nichts. Doch, irgendeiner ist rausgeflogen aus den Top 20. Ich sehe aber gerade nicht mehr, wer. Aber ansonsten nicht wirklich weiter wichtig, oder? Kann man ja.
Nö,
also eigentlich auch, so blöd es klingt, aber kann man auch eigentlich überspringen den Tag weiter, weil Es gab ja noch genug spannendere Sachen.
Ja, aber für Peter Sagan natürlich wieder ärgerlich, weil er hat den Sprint des Feldes quasi gewonnen und ja, hat es wieder nicht gereicht zu einem Etappensieg.
Ja, das stimmt. Also Sagan, notorischer Zweiter. Und naja, aber irgendwann muss auch mal bei einem Sagan der Tank leer sein und er dann mal ein bisschen Ruhepause sich gönnen. Ich glaube, das freut mich, also freut mich klingt blöd, ne? Aber es ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn nicht wirklich die Fahrer so übermenschlich sind, wie sie es vielleicht mal zu anderen Zeiten waren. Wir waren jetzt bei Donnerstag, kommt dann natürlich, keine Überraschung für den geneigten Zuhörer, dass wir am Freitag sind. Das war dann die 19. Etappe und dort ging es dann nach Andorra hoch, also die Etappe, die so ein langer, langer Anlauf mit einem nicht zu steilen Anstieg dann. Und da hatte ich gesagt, na, wer weiß, ich glaube, deine These war so ein bisschen, an diesem Rollerberg, da wird nicht viel passieren. Und ich meine, ich hätte gesagt, dass aus den Top 5 einer hinter, also Top 6 hinter einer raus ist.
Ja, also es gab dann doch ganz schöne Abstände, aber natürlich auch bedingt dadurch, durch die Art und Weise, wie hart das Rennen zuvor ausgefahren wurde. Also wir haben gesehen, kurz ja vor dem Anstieg ging es so 10 Kilometer fast hin und her, da gab es nämlich eine Windkante, also Movistar hat versucht, die anderen Favoriten da in eine Falle zu locken und
Und da hatte ich dir noch eine Nachricht geschrieben, ne? Ich so, das kann doch nicht sein, dass Yates jetzt über eine Windkante stolpert. Weil er bewegte sich hinten im Feld irgendwie und man wusste jetzt auch nichts. Man sah ihn auch kurz vorher, glaube ich, am Versorgungswagen, ne? Mhm. Das war fast, als wenn er da Getränke holen würde für alle.
Ja, aber ist eine taktische Möglichkeit und zeigt, dass die Movistar-Mannschaft aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Also, wie hieß die Etappe noch? Saint-Amand-Montrand, wo Valverde damals diese 13 Minuten bei der Tour verloren hat. Das werden die, glaube ich, nie vergessen und dementsprechend sind die jetzt bei Windkanten immer sehr aufmerksam.
Mhm. Aber auch natürlich eine Ansage von Yates, ne? sich durch sowas gar nicht erst aus der Ruhe bringen zu lassen und ganz entspannt zu bleiben. Und also ich hatte in dem Moment so ein bisschen ernsthaft wirklich so, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, oder? Weil bis dahin dachte ich immer, naja, der Yates hat zumindest aus dem Giro sehr, sehr viel gelernt. Was ich ihm hoch anrechne, also das freut sich selber mit dem Sieg mehr als genug, aber das fand ich so eine Situation, habe ich mir erstmal nicht verstanden. Ja, aber dann, wie du sagst, ne, es wurde richtig hart gefahren, Mannschaftszeitfahren von Movies, hinten fielen sie alle langsam, aber sicher, wie die fliegen runter und dann unten im Berg ging es dann halt richtig zur Sache.
Ja, also die Favoriten haben sich da überhaupt nichts geschenkt, aber ja, nach einigen Angriffen hat dann Simon Yates den Spieß umgedreht, den Konter gesetzt und ja, fuhr eine kleine Gruppe dann raus, unter anderem mit ihm, Thibaut Pinot. Kreuzberg war am Anfang, glaube ich, auch noch dabei und ja, der Rest der Favoriten hatte ziemlich zu kämpfen.
Ja, also der von dir ja auch hochgeschätzte Miguel Angel Lopez war da, glaube ich, auch schon relativ früh weg, Uran war weg. Enric Maas für den jungen Fahrer war es auch ein bisschen viel an dem Tag. Also da wurde nochmal ordentlich irgendwie alles aus durcheinander gemischt. Ne? Quintana spielte da ja, glaube ich, zu dem Teil. Das war auch, glaube ich, war das da jetzt aber so eine ganz komische Nummer von Quintana und Valverde, wo man auch nicht so wirklich verstanden hat, wer fährt jetzt für wen irgendwie. Ne?
Naja, Quintana hatte zwischendrin noch einen Defekt zu beheben.
Ah, ja, das war's, okay. Aber das war alles irgendwie so ein bisschen durcheinander. Emanuel Buchmann erfreulich ne, am Ende, ich werde es jetzt mal von hinten. Trotzdem wieder so unter den Top 20, ne? Also der hat sich ja auch die ganze Zeit irgendwie nie so richtig absetzen lassen, aber auch nicht so richtig weit vorne, wie er am Anfang war, aber trotzdem eine schöne Vuelta gefahren am Ende. Ja, und den Tagessieg nehmen, war es der dritte Tagessieg, glaube ich, von Pinot?
Oder? Ja, der zweite.
Der zweite?
Nach den Lagos de Covadonga.
Ja, stimmt, genau, da war nichts mehr zwischen. Und am Ende des Tages...
Also aber auch da kann man sehen, dass jetzt ein Fahrer wie Thibaut Pinot sich vielleicht jetzt eine andere Strategie zur Brust genommen hat und gesagt hat, ich fahre jetzt da vielleicht bei der Vuelta mal anders als beim Giro nicht jeden Tag aufs Klassement, sondern suche mir so 2-3 Etappen vielleicht raus und schieße die dann lieber ab und werde dann Siebter im Klassement, als dass ich dann Vierter am Ende werde.
Ja, und wie ich finde, auch eine Taktik, die für ihn ausgegangen ist. Also, ne, wer spricht heute, oder wenn man die Vuelta von jetzt betrachtet, ne, wer spricht davon, dass zu dem Zeitpunkt jetzt zumindest ein Kelderman Siebter war? Das ist wenig in Erinnerung im Vergleich zu den 2 Etappensiegen von Pinot.
Nee, definitiv, aber es hat sich an dem Tag dann ja schon so ein bisschen war es im Prinzip schon eine Vorentscheidung fast. Also es hat sich das angedeutet, was dann auf der superschweren nächsten Etappe eingetreten ist.
Ja, also das war dann nochmal, also um kurz nochmal den Zwischenstand, also weil da wurde ja nochmal ein bisschen Klassement gemacht sozusagen, also Yates vor Valverde, der dann aber schon mit 1,38, also da war man sich schon zumindestens, naja, es wäre jetzt eine große Überraschung gewesen, wenn Valverde das noch aufgeholt hätte. Kruijswijk und Maas. Maas hätte ich vielleicht noch irgendwie so eine ganz verrückte Nummer zugetraut, irgendwie, weil man den vielleicht auch nicht richtig, na, ernst nehmen musste, man ihn schon auf Platz 4, aber Entschuldigung, aber nichtsdestotrotz, da war eigentlich schon, also da hätte Yates schon vieles verkehrt machen müssen, damit da noch was passiert. Und was wir noch gar nicht besprochen haben in diesen letzten Tagen, was auch so eine Taktik von Mitchell Scott war, war sein Bruder viel mehr an seiner Seite als die Tage davor. Ne? Den hat man also in der ganzen Vuelta oder große Weite.
Ja, der war in den ersten beiden Wochen kaum zu sehen und in der dritten Woche war im Prinzip der wichtigste Mann für Simon Yates und hat ihm da mehr oder minder so ein bisschen den Vuelta-Sieg gerettet.
Ob gerettet, das finde ich jetzt, das finde ich ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt.
Oh ja, überleg mal, am nächsten Tag kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, wenn dann Yates alleine ist und vorne Lopez rausfährt, dann wird es kritisch.
Ja, aber er hat 23 Sekunden verloren und Lopez hat danach noch, warte, ich schau mal, er war jetzt Dritter am Ende mit 2,04, also er hätte noch 1,5 Minuten verlieren können, ne? Das, okay, ist machbar, ohne Frage, ne? Braucht man gar nicht zu diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Yates hätte alleine auch noch den einen oder anderen Fall im Köcher gehabt. Aber klar, so ein Mann und vor allen Dingen dann noch Bruder und kennen sich ewig und kommen aus der Gegend und alles, das war schon nochmal ein Ass, was die da gezogen haben, was kein anderes Team mehr in dieser Form im Ärmel hatte.
Der einzige kleine Makel ist ja, also für mich zumindest bei diesem Vuelta-Sieg von Simon Yates, dass sie jetzt hoffentlich mal lernen und diese potthässlichen Zeitfahrhelme verbieten.
Ich störe nicht die Zeitfahrhelme mehr. Also ich weiß, dass du da einen persönlichen Hass drauf hast. Ich weiß nicht, woran das begründet ist. Ich glaube, du hattest irgendwann einen Albtraum, wo du so einen Helm aufhattest. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich bis zu deiner Geburtstagsfeier dir noch so einen Helm besorgt kriege. Stell dir mal vor, ich stehe da mit so einem Helm eingepackt.
Wir sprechen ja über Radsport und nicht über irgendwie die US-amerikanische Armee. Also wie kann man so einen Helm designen? Das ist ja fürchterlich.
Du meinst einfach Mitchell und Scott, nur dass wir über...
Ja.
Ja, ich finde die Brillen ehrlich gesagt fast problematischer.
Da machen wir weniger Gedanken drüber.
Ja, ja, aber ich finde die auch Mitchell und Scott, gucken wir mal. Ich habe den Helm gar nicht mehr so schlimm, also habe Schlimmeres schon gesehen. Ohne dass wir jetzt hier zu den Style, wer ist denn der Ausrüster von denen, weißt du das durch Zufall?
Der die Helme herstellt? Mhm. Auf jeden Fall nicht Arbus.
Nee, das wüsste ich, also Mitchell und Scott, Team Bikes, Scottsberg. Naja, das ist jetzt nichts, was wir während der Sendung recherchieren müssen, was ich aber für dich in Erfahrung bringe und zu welchem Preis ich dir so einen Helm kaufen kann. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich mit der Helmgeschichte völlig durcheinander gebracht.
Am Ende der Etappe Nummer 19.
Genau. Und hatten allerdings auch schon so ein bisschen übergeleitet zu Etappe Nummer 20, also dem letzten großen Ding, was viel versprochen hat. Wie viel hat es gehalten, deiner Meinung nach?
Ja, schon das im Prinzip, was
du dir erwartet
man sich
hast?
So hätte erwarten können. Also quer durch Andorra, durch über einige Pässe. 99 Kilometer zwar nur, oder 98 sind es hier bei mir. Und zumindest eine Mannschaft hat nochmal versucht, den großen Umsturz zu schaffen, nämlich Astana. Die zwischendrin mit, glaube ich, 3 Mann angegriffen hatten. Und ja, das Ganze hat aber nicht so recht gezündet, weil A, wie schon beschrieben, Simon Yates noch eine recht starke Mannschaft hatte und B, er dann auch selbst wieder zurückgefahren ist. Hm.
Und Miguel Ángel López, ich hatte so das Gefühl, bei ihm wäre die Vuelta noch eine Woche länger gewesen. Oder es wäre, man hätte noch eine Woche dran gehangen oder wie auch immer, ne? Oder sie wären jetzt, dann hätte das durchaus für ihn interessant, also das wäre noch eine Chance gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch einer der Fahrer war, die nach hinten raus deutlich besser wurden und für den jetzt noch eine Woche ganz gut gewesen wäre. Beziehungsweise der seinen Höhepunkt vielleicht zu spät geplant hatte.
Man sagt ja auch immer, die wahren Diesel fangen erst in der dritten Woche an zu laufen. So war es dann auch bei Lopez, der von Tag zu Tag im Prinzip sich ein bisschen gesteigert hat. Und ja, im Schlussanstieg hat man es ja auch gesehen. Also Simon Yates, der konnte nicht mehr mitfahren bei Lopez und Henrik Maas, aber letzten Endes den Schaden so limitieren, dass es im Rahmen geblieben ist.
Ja. Und das finde ich dann auch, also ich finde, ich hätte mich für Henrik Maas sehr gefreut für diesen Etappensieg, ne? Also das wahrscheinlich auch für ihn so in seinem Leben einer der ganz großen Höhepunkte. Ja, er hatte, glaube ich, die erste Etappe bei der Vuelta. Und ich glaube, etwas Größeres als den zweiten Platz, um vielleicht vorwegzugreifen, gab es also unvorstellbar wahrscheinlich für ihn. Also ich weiß nicht, ob er hinterher sich in irgendwelchen Statements geäußert hat, aber der wird am Sonntag nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen sein, gehe ich mal von aus.
Ja, da sind wir gespannt, ob er da in die Fußstapfen von Rodriguez, Valverde und Contador treten kann. Also ist jetzt im Prinzip durch diesen zweiten Platz die spanische Rundfahrtenfahrerhoffnung Nummer 1 und ich habe, glaube ich, gelesen, ist jetzt irgendwie das jüngste Vuelta-Podium generell seit 1973 oder so.
Ui, das ist
also man merkt schon, dass da jetzt ein Generationswechsel in Sachen Rundfahrern immer weiter voranschreitet. Also die alte Garde, sagen wir jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, Valverde, Nibali, Froome, deren Zeit läuft jetzt so langsam ab und hinten raus drücken halt die Jungspunde so nach.
Total. Also und das, was mich auch so ein bisschen gefreut ist das falsche Wort, aber das sind ja auch alles oder ein Großteil sympathische Kerle irgendwie, ne? Also irgendwie, ich glaube, die wissen auch, sich zu verkaufen und so. Und ich glaube auch, und da kommen wir ganz am Ende oder irgendwann im späteren Teil der Sendung nochmal zu, dass es für den Henrik Maas auch wirklich, wirklich gut ist, bei diesem Quickstep-Team zu sein. Und nicht, ne, der ist den Weg des vielleicht größeren Widerstands gegangen. Bekommt da vielleicht auch die etwas größere Aufmerksamkeit, als wenn er jetzt der fünfte Mann bei Movistar wäre.
Ja, das definitiv. Also hast du in einer Mannschaft wie Quickstep Floors als Rundfahrer mehr Freiheiten als jetzt beim Team Movistar, die ja im Prinzip zu jeder der drei Grand Tours, die im Jahr stattfinden, immer einen hinschicken, der im Prinzip in die Top 5 fahren kann.
Das meine ich doch nicht mal so. Ich habe da auch diese Woche mich mit jemandem drüber unterhalten, der mich auf diesen Gedanken gebracht hat erst. Und zwar geht es darum mehr so, guck mal, Jascha Sütterlin. Der wird doch bei einer, wenn jetzt ein deutsches Kamerateam da ist, bei der Vuelta zum Beispiel, ne? Und dann kommt dann Jascha Sütterlin dabei, wird der doch eher mal interviewt, als wenn er mit der gleichen Leistung jetzt bei einem Team Sunweb oder einem Team, Alpecin fahren würde oder sonst was. Der ist einfach etwas Besonderes. Der hat einen besonderen Status sowohl als in dem spanischen Team, also für die Spanier, als auch für die Deutschen so im Sinne von Aufmerksamkeitslenkung.
Also ne? du meinst so ein bunter Hund, der mehr Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, ein bunter Hund beschreibt es nicht in dieser Art und Weise, wie ich es meine, aber du hast verstanden, was ich sagen will. Genau, ne? Also habe mich damit jemand unterhalten, der meinte auch, ja, man hätte vielleicht zu Team A gehen können, aber Team B, ne, ist man vielleicht der einzige Deutsche, ist ein bisschen anders, ne? Das ist ja auch das Prinzip, was ja lang genug Jens Vogt oder am Anfang seiner Karriere Jens Vogt gemacht hat, ne? Und ich glaube, dass das für diesen Henrik Maas auch noch so ein bisschen außerhalb des Fokus, dass das gar nicht so schlecht ist.
Ja, aber ich denke auch bei der nächsten Grand Tour jetzt, also wenn er da starten darf, dann kriegt er schon ein bisschen mehr Druck auch durch die nationale Berichterstattung in Spanien.
Klar, absolut, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn der jetzt quasi in Belgien wird, jeder, der im Quickstep-Trikot durch die Gegend fährt, natürlich beachtet wie ein bunter Hund, aber ich glaube so, ne, der kann wahrscheinlich in Belgien noch eher mal in den Supermarkt einkaufen gehen, als er es jetzt in Katalonien könnte oder so, wenn er da leben würde. Also ich finde das, ich glaube, das ist eine ganz gute Sache für ihn.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der in Belgien wohnt.
Nee, ja, hast ja recht, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, hast ja recht.
Klar, logisch, würde er jetzt,
ja,
also,
ja,
nehmen wir mal 1-0 an, er wohnt.
Für dich ist ja gut, schneide ich raus.
Nehmen wir mal,
so,
nehmen wir mal an, er wohnt jetzt irgendwo in Spanien, ja. Aber dann fährt er mit einem Quickstep-Trikot durch die Gegend, dann wird er ja trotzdem nicht so,
ja,
erkannt.
Ja, hast ja recht, ist gut, sieh es ein. War nicht mein klügster Punkt, aber nein, der Punkt war richtig, aber das, was jetzt am Ende, die Schleife, die ich dann auch gemacht habe, war nicht die klügste.
Ja, darauf, wo du hinaus wolltest.
Naja, also ich finde es gut. Also Enric Mas Zweiter, wo sind wir jetzt? Wir sind irgendwo abgebogen und ich finde den Weg zurück nicht mehr. Miguel Ángel López, also Zweiter bei der Etappe, Yates konnte nochmal den Rückstand eindämmen und dann Pinot, Uran, Kelderman, Kruiswijk, so ist das an dem Tag ausgekommen.
Eine Etappe, ja, und ja. Einer, der völlig eingebrochen ist, ist Alejandro Valverde gewesen.
Ja.
Der hat sozusagen sein persönliches Waterloo an dem Tag erlebt.
Entschuldigung, ich habe gerade ein Getränk angesetzt. Ja, das mit den 3 Minütchen, das hätte er sich anders vorgestellt, das gebe ich zu. Und dass er von Quintana da sozusagen noch eskortiert werden kann, das hat er sich auch anders vorgestellt. Aber auch da wieder sage ich, ne, der Mann ist 38, wie viele Renntage hatte der diese Saison? Mich freut eher, dass es zu so einer Situation kommt und der hatte 76 Renntage. Ich gucke mal gerade, was zum Beispiel, um jetzt einen anderen Fahrer von da oben, nehmen wir mal Enric Mas, der hatte mit seinen paar Jahren weniger, 67, also auch recht viele, naja, vielleicht letztes Beispiel, aber Valverde fährt seit so vielen Jahren irgendwie da oben auf hohem Niveau und ich finde es eher beruhigend.
Klar, aber generell, die Movistar-Mannschaft, ja, muss ich vielleicht mal mit ihrer Strategie hinterfragen, also sind jetzt wieder bei einer Grand Tour als, ja, finde ich schon, die großen Verlierer rausgegangen, weil am Ende springt im Einzel-Individuell-Klassement halt nur Platz 5 und für Valverde und Platz 8 für Quintana heraus. Also da hat man sich mit Sicherheit intern auch andere Ziele vor der Rundfahrt gesteckt.
Ja, klar. Aber wann haben wir das letzte Mal nicht diesen Satz nach einer Grand Tour gefallen lassen? Mal so rumgefragt.
Das ist klar, ja. Auf der anderen Seite.
Hey, die haben die Mannschaftswertung. Hey, alles easy.
Ja, fairerweise sagen, dass sie die mit 45 Minuten Vorsprung gewonnen haben.
Hey, dann lassen wir wie heißt der spanische Sekt? Cave? Glaube ich.
Welchen meinst du?
Ja, ist nicht Sekt, also der Oberbegriff Sekt. Ist da, glaube ich, Kaffee, weiß ich nicht genau. Lass uns die Sektwocken knallen lassen, die Mannschaftswertung. Hey, alles gut. Naja. Ich meine, anders gesagt, ne, Team Bora Hansgrohe war auf Platz 3 bei der Mannschaftswertung. Hey! Also, naja. Wie wichtig diese Wertung ist. Aber ich glaube, Valverde hat ja dann doch noch das, wie heißt das, das Kombinationstrikot gewonnen. Und, ja, dann kann man auch nichts Böses sagen. Also, ich finde, er hat die Vuelta bereichert. Anders gefahren wäre manchmal vielleicht insgesamt, ja, vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn man sich vorher eher auf ihn eingeschossen hätte. Aber, hey, also, ich glaube, Valverde muss sich für diese Platzierung sicherlich nicht bei der Vuelta schämen.
Nö, keine Frage, aber man hat, also, wenn man jetzt das Ergebnis anguckt, kann man ja auch feststellen, dass die Leute, die Tour de France gefahren haben, auf diesen letzten Vuelta-Etappen massive Probleme hatten. Also wenn ich sehe beispielsweise, ein Mann wie Rigoberto Urán ist dann noch der Beste von denjenigen, die jetzt die Tour gefahren haben, aber ein Mann wie Steven Kreuzberg, der hat auch große Probleme bekommen, Quintana-Probleme, Valverde-Probleme. Also Mas, López, Yates und Pinot sind ja relativ frisch zur Vuelta gekommen, die haben ja nur den Giro gefahren. Mhm.
Und das wertet meiner Ansicht nach nochmal so ein bisschen die Leistung auch von einem Froome zum Beispiel bei der Tour. Ne? Also man sieht so eine Duplizität irgendwie. Ne? Also wer zwei Grand Touren fährt, muss damit rechnen, bei der zweiten am Ende der ganzen Geschichte langsam aber sicher einzugehen. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Ne? Also wie gesagt, ne, ich habe immer dann eher so den Gedanken, gut so, weil das steigert für mich immer noch so gedanklich die Möglichkeit, dass das alles doch legaler zugeht, als ich es mir eigentlich innerlich denke. Ja, zur Vollständigkeit halber müssen wir natürlich noch den zweiten Platz von Peter Sagan auf der letzten Etappe bekannt geben. Da hat er es auch nochmal geschafft, reinzuhalten, aber nicht ganz reinzuhalten. Ne? Also Viviani, der die Saison seines Lebens führt, muss man einfach mal sagen, hat da nochmal abgeräumt und ja, der wird sich wahrscheinlich nur ärgern, dass dieses Jahr keine Sprint-WM gibt. Also keine WM mit einer Sprintankunft, ne? Da wäre er wahrscheinlich der Gesetzte.
Na, dieser Sprint auf der letzten Etappe in Madrid, also der war im Prinzip für Elia Viviani schien der schon verloren, weil ja durch die letzte Kurve zu weit hinten durchgefahren ist und dann im Prinzip schon zu weit hinten war. Aber irgendwie hat es die Quickstep-Mannschaft wieder geschafft, alle anderen an der Nase herumzuführen, vorne das Tempo rauszunehmen, sodass Viviani mit einem enormen Drive von hinten vorbeifahren konnte und die Etappe gewonnen hat.
Mit Viviani, mit Mas, ist, also bis jetzt kommt man, glaube ich, nicht darum hin, einfach Quickstep als das Team dieser Saison bisher zu sehen.
Nö, und ja, definitiv auch bei dieser Vuelta jetzt waren sie eigentlich auch, glaube ich, fast wieder die erfolgreichste Mannschaft von den Etappensiegen her. Und ja, so kann es weitergehen. Ja. Aber eine Sache, die also bemerkenswert ist.
Aber Moment, aber Hauptsache die Movies haben die Mannschaftswertung. Ja, eine Sache.
Eine bemerkenswerte Szene noch auf dieser Etappe, auf dieser Schlussetappe nach Madrid. Da sieht man auch wieder, dass Radsport eine völkerverständigende Sportart ist, weil Igor Anton hat nämlich an diesem Tag sein letztes Radrennen als Profi bestritten und der durfte vor dem Feld herausfahren und sich von den spanischen Fans als Baske in Madrid feiern lassen.
Ja, das stimmt. Das im letzten Jahr war das doch auch was Contador wahrscheinlich, ne? Also
genau, ja. Kilometer lang vom Feld rumgefahren ist.
Ja. Ah, schöne Geste und das. Wo gibt's das sonst im regulären Wettkampf, ne? Also okay,
ja, und wie gesagt, Igor Anton tat mir jetzt schon in den letzten Jahren so ein bisschen leid. Ich habe ja mal die Geschichte erzählt, in diesem Jahr bei der Tour auf die Alps fuhr fast als letzter Fahrer im Gruppetto über diesen Olympiaberg, der jetzt auch bei der WM wieder ansteht und sah nicht sonderlich glücklich aus. Und vielleicht ist jetzt ganz gut, dass dann seine Karriere auch so langsam zu einem Ende kommt.
Ja, das sind dann so Sachen, wo man sich denkt, ach komm, hättest du mal vielleicht ein Jahr früher aufgehört. Wär vielleicht auch nicht ganz die falsche Entscheidung gewesen. Aber nun ja, wenn er Freude hat oder es zu Hause so schlimm ist, dann macht man das halt so.
Ja, und am Ende dann...
Rebellin? Der auch noch, fährt Davide Rebellin, wo wir gerade bei alten Fahrern sind, fährt Davide Rebellin eigentlich auch immer noch?
Ja, ich glaube schon, ne? Also der hatte zumindest jetzt dieses Jahr noch einen Vertrag, glaube ich.
Der muss auch ein schlimmes, obwohl, hatten wir da nicht mal drüber gesprochen und dann habe ich irgendwie in der Recherche kurz nach der Sendung, 47 fährt er bei Sovak Nuja Ever. Unfassbar. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, sogar darüber gespottet, ist bei der jetzt irgendwo die Mountain Classification zweiter Platz geworden und zweiter im Gesamtklassement der Tour Internationale de la Villa Oran. Da hatten wir noch drüber gesprochen und haben noch uns lustig gemacht, wie schlimm er es wahrscheinlich zu Hause hat, was für ein Besen, und dann habe ich kurz danach irgendwo gelesen, dass er sich hat scheiden lassen. Auch schlimm. Naja, der Arme. 47 Jahre und immer noch als Radprofi unterwegs. Unfassbar.
Ja, um die Wertung jetzt noch zu komplementieren. Am Ende das Gesamtklassement gewonnen von Simon Yates vor Enric Mas, 1:46.204 vor Miguel Angel Lopez. Und ja, für Steven Groesbeck hat es dann wieder nicht so ganz fürs Podium gereicht. Und dann die Punktewertung hat sich, wie wir es schon vermutet hatten, Valverde gesichert und Peter Sagan wurde dann noch durchgereicht. Ja, beziehungsweise vor der Etappe war, glaube ich, nur Vierter, aber hat es dann auf der letzten Etappe noch auf Platz 2 geschafft, aber es hat halt nicht gereicht, um das Ding am Ende zu gewinnen. Die Bergwertung, Thomas de Gendt hat die ja irgendwann dann übernommen und hat es dann endlich mal geschafft, die auch bei der Vuelta zu gewinnen, vor Bauke Mollema und ja, die von dir viel angesprochene Teamwertung schon vom Movistar gewonnen und ja,
das war's
im Prinzip.
Und vielleicht so als Gesamtfazit, ich würde sagen, schön, spannend, irgendwie nichts Böses im Sinne von keine schlimmen Stürze, keine bisher aufgeklärten Dopingfälle, keine Unsportlichkeiten in irgendeiner Form. Also eigentlich eine rundum schöne Veranstaltung.
Ja, also die Spanien-Rundfahrt diesem Jahr wieder sehr gelungen, finde ich. Und erfrischend, da jetzt mal andere Gesichter auch an der Spitze des Gesamtklassements zu sehen, als wir das jetzt nur bei der Tour oder bei der Vuelta hatten.
Ja, also beim Giro meinst du, oder? Beim Tour und der Giro.
Beim Tour und beim
Giro. Und auch schön finde ich, dass, ich wiederhole mich an dieser Stelle, dass Simon Yates offensichtlich gelernt hat, ne, aus den Fehlern. Und das finde ich auch immer schön, wenn Leute dann so, und das dann auch noch so schnell umsetzen. Hut ab und, wie ich finde, ein würdiger Sieger bei der Geschichte. Aber alles da, es war wirklich für mich, finde ich, alles dabei. Und deswegen freue ich mich jetzt schon darauf, die Fahrer, so ein Maas, so ein Kruiswijk, auch die Yates-Brüder im kommenden Jahr. Ich bin gespannt, ob die Yates-Brüder so ein bisschen was werden können wie die Schlecks in den kommenden Jahren.
Ja, aber ich glaube, dafür ist jetzt Adam in diesem Jahr zu sehr abgefallen. Also ich hielt ihn eigentlich immer für den talentierteren der beiden, aber der ist scheinbar in seiner Entwicklung, also ist die Progressionskurve eher rückläufig.
Oh, rückläufig. Jetzt ist der Thomas kurz weg. Jetzt bist du wieder da. Du warst kurz weg. Du sagtest, glaube ich, dass Adam Yates in seiner Kurve eher rückläufig wäre, deiner Meinung nach.
Ja, also bei Adam Yates ist die Progressionskurve eher rückläufig und bei Simon Yates, die ist explodiert in diesem Jahr.
Ja, der ist ja auch, wer ist der Ältere von den beiden? Vielleicht sieht der andere noch nach.
Zwillinge.
Nee, aber ja, würde ich jetzt aber trotzdem noch nicht so hochhängen. Die sind beide 26, also dass der eine vielleicht da mal, aus welchen Gründen auch immer, das schlechtere Jahr als der andere hat, da würde ich jetzt noch nicht zu viel rein interpretieren. Klar, für alles, was du sagst, jetzt kannst du mehr als genug gute Begründungen liefern und Fakten auf den Tisch legen. Ich sag dann aber auch, lass uns mal abwarten. Ne? Vielleicht sind die auch so, dass der Simon jetzt sagt, so, pass mal auf, dieses Jahr habe ich richtig abgeräumt. Einmal ziemlich lange vorne gestanden in der Grand Tour, aber nicht abgeschlossen. Eine Grand Tour ab. Im nächsten Jahr machen wir das mit dir.
Aber darf man ja auch dann gespannt sein, ob die dann vielleicht im nächsten Jahr auch bei der Tour auflaufen und dann vielleicht mal jemand sind, der da auch die Sky-Mannschaft in die Zange nehmen kann.
Genau. Die müssen ja nur noch ein, zwei gute Helfer mit dabei haben. Dann ist das ja auch im Prinzip ein Quartett an guten Fahrern. Bin ich sehr gespannt, wie das da weitergehen wird und wie sich das entwickelt. Also, vielen Dank nach Spanien für dieses tolle Rennen und diese Grand Tour. Mehr davon im kommenden Jahr, einfach mal gesagt. Machen wir jetzt weiter mit den kleinen Rennen zwischendurch. Also was sich da sonst noch so abspielt zwischendrin. Und da haben wir jetzt als erstes auf dem Tableau der Giro della Toscana. Mit der unschönen Neuigkeit, dass sich Moscon in die WM-Form gefahren hat. Ist er nominiert? Ich hatte bis jetzt noch keinen spanischen, italienischen mitbekommen und ist er auch noch nicht, also ist er noch nicht drin, oder? Haben die schon bekannt gegeben?
Doch, der ist auch dabei.
Frankreich, Großbritannien, Irland, Schweiz, Deutschland? Habe ich nirgendwo mitbekommen. Naja, ist egal. Moscon ist dabei. Ist ja eine schwierige Entscheidung. Also kann man ja diskutieren, ne? Nämlich als Nationaltrainer. Also man kann, finde ich, den Sky-Leuten keinen Vorwurf machen, den man jetzt nicht auch den Italienern machen muss.
Nö, klar nicht, aber hat die Sperre scheinbar sehr effektiv benutzt, um zu trainieren. Und in diesem wunderschönen Rennen, dem Giro della Toscana, der Toscana-Rundfahrt, hat er es geschafft, sich durch die Hilfe eines Teamkollegen zusammen mit Romain Bardet und Domenico Pozzovivo an diesem letzten steilen Anstieg abzusetzen. Und dann haben im Prinzip die drei die Entscheidung dieses Rennens unter sich ausgemacht. Pozzovivo, der hat gar nie mehr mitgeführt, weil er wahrscheinlich für sich beansprucht hat, du passt mal auf, wenn ich mit euch auf die Zielgeraden komme, habe ich in einem Sprint sowieso keine Chance. Und ja. Dementsprechend war es dann auch so, dass Moscon natürlich in diesem Rio der Sprintstärkste war.
Ja, also hätte ich jetzt an Pozzovivos Stelle auch nicht gemacht und hätte mir gedacht, okay, mehr als Dritter kann ich eh nicht werden, wenn ich mit euch da lande. Aber nichtsdestotrotz wirklich eine schöne Strecke, auch dieser bergige Teil dann im Norden, der Monte Cero. Ich glaube, ich war in der Gegend auch schon mal unterwegs. Das Blöde ist immer, dass diese Karten so komisch sind von denen, also dass man die nicht größer machen kann bei Pro Cycling Stats. Oder ich zu blöd bin, davon gehe ich ja eher aus. Um das so noch ein bisschen genauer, naja. Moscon, also gehört jetzt auch in die Ausreißergruppe, den ich nicht unbedingt die Daumen drücke, wenn sie unterwegs sind, ne? Obwohl ich ja für das Team wie bekanntermaßen gewisse Sympathien habe, aber nee, das gehört sich nicht, was der Herr da macht. Coppa Sabatini habe ich nichts mitbekommen, aber was ich hier lese, klingt nicht schön.
Ja, Coppa Sabatini im Prinzip auch so ein Rennen, ein Halbklassiker in Italien und ein bisschen leichter im Vergleich jetzt zum Giro della Toscana, weil wir da ja zwar auch auf jeder Runde einen Anstieg drin haben, auf dieser Schlussrunde, aber dieser Anstieg natürlich bei weitem nicht so anspruchsvoll ist und ja, zum Schluss in der letzten Runde ging ein geschlossenes Feld im Prinzip in diese Schlusssteigung auf den letzten Kilometern. Angriff von Vincenzo Albanese aus der Mannschaft Bardiani GSF. Sah ganz gut sogar für ihn aus. Hätte ihm vielleicht sogar zugetraut, das zu gewinnen. Aber dann ist er, glaube ich, in der vorletzten Kurve weggerutscht und gestürzt. Zum Glück hat er keinen mitgerissen. Und dann, ja, relativ überraschend, dann dieser Antritt von Juan José Lobato aus der Mannschaft Nippo Vinifantini. Ja, mit dem sich wahrscheinlich auch die Bahrainer Mannschaft etwas verspekuliert hat. Visconti den Sprint zu spät angezogen für Corbarelli, dem nur noch der zweite Platz blieb.
Ist jetzt auch kein Fahrer, der sich bisher durch, ich sag mal vorsichtig, übertrieben viele Siege in der ersten Reihe hervorgetan hat. Obwohl er schon mal Vierter bei Milan Sanremo war, wie ich gerade sehe.
Vorher auch lange Zeit für Movistar.
Ja, das wird wahrscheinlich aus der Zeit resultieren. Und früher bei Euskaltel. Und
ja, es ist so ein bisschen so ein Rojas 2.0.
Ja, so ein bisschen, ne? Auch von der Figur. Ja, das war dann noch das andere Rennen, aber ansonsten ist es dann jetzt auch relativ ruhig in alle warten auf die WM. Und dann haben wir noch, das war der Punkt, auf den ich eben schon mal angespielt habe, die Transfers zu vermelden. Und da ist jetzt wahrscheinlich der auch aus deutscher Sicht interessanteste. Max Schachmann geht zu Bora.
Schachmann geht zu Bora. Ja, also für viele vielleicht ein bisschen überraschend, dass er nicht bei Quickstep geblieben ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende auch eine Frage des Geldes war.
Absolut.
Weil Bora einen besser dotierten Vertrag bekommen hat und wer will es ihm dann verdenken, dass er jetzt diesen Schritt geht, wenn es auch aus meiner Sicht jetzt aus sportlichen Beweggründen nicht so den Sinn macht.
Nee, absolut nicht. Also mit der gleichen Begründung auch nochmal, die ich eben schon für Enric Mas gegeben habe. Ich hätte mich gefreut, wenn er bei Quickstep bleibt. Ich glaube, so Auslandserfahrungen sind für Menschen sowieso grundsätzlich immer eine gute Sache. Und als Sportler sich da so durchzusetzen, ich lese gerade, das hatte ich glaube ich, habe ich das beim letzten Mal schon gesagt oder im Snack, ich weiß nicht mehr, von Charles Vigilius, die Biografie, für den das ja auch am Anfang aus England raus und dann auf dem französischen Kontinent und so eine harte Zeit war. Ich glaube, das schult und das macht, das bringt einen menschlich auch weiter. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich hätte mich sehr darauf
gefreut. Ja, aber die Frage ist ja, welche Rolle soll er jetzt bei Bora ausfüllen? Also ist er jetzt wirklich nur der Fritze für die Klassiker, dass er jetzt bei Flash Ballon, Lüttich und Amstel Gold Race auf eigene Kappe fahren darf? Weil bei den Rundfahrten wird es dann natürlich schon eng. Also die haben ja jetzt eine ganze Reihe von ansprechenden Rundfahrern mit Patrick Konrad, Rafael Majka, Emanuel Buchmann und die werden mit Sicherheit auch nicht gerne freiwillig zurückstecken.
Nö, total. Also
ist ja vielleicht dann schon so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass er sich da auch in Richtung Klassiker und Zeitfahren, wo er auch sehr starkes entwickeln will.
Ja, finde ich insgesamt, also ne, du hast mir die Nachricht geschickt und ich habe nur so, hä? Also so nee, das ist doch nicht nötig. Also das braucht doch nicht sein. Aber wer weiß, ne? Ich habe heute mit jemandem sich unterhalten, der auch irgendwie so jobmäßig einen Wechsel macht, weil auch so Heimweh ein bisschen eine Rolle spielt. Ne? Und vielleicht ging es ihm auch im Ausland nicht gut, vielleicht hat er Heimweh. Mag er auch immer Wunder.
Er fühlt sich ein Raubling wohler.
Das, wer weiß, also welche Gründe es da sonst noch irgendwie gibt, dass er zu viel, ne, dann irgendwie näher zu Hause oder. Ich meine, du hast das gleiche Argument wie bei Mas, es wird ja auch sein, er musste ja nicht dann in Belgien leben. Aber man steckt ja nicht immer in jeder Entscheidung hundertprozentig und kennt alle Gründe. Ne,
deswegen. Wäre übrigens schön, wenn dann die Fahrer wirklich in Raubling wohnen würden, dann würde man die vielleicht ja auch mal sehen.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das den Fahrern zumuten wollen würde.
Nee, also Radsport ist ja eher eine Reisesport und von daher spielt es ja keine große Rolle, wo du letzten Endes domiziliert bist.
Ja. Nee, das glaube ich auch. Und also ich finde.
Ja, aber beispielsweise fällt mir gerade noch ein, gab es ja mal dieses sehr gute Beispiel von Tom Boonen, der lange Zeit in Monaco gewohnt hat, was ihm gar nicht gut getan hat und dann zurück nach Belgien gezogen ist und dann wieder an alte Zeiten anknüpfen konnte. Also das kann auch eine Rolle spielen, schon klar.
Ja, aber ist ja nicht so, dass Schachmann jetzt da irgendwie sich nicht verbessert hätte oder irgendwie jeden Tag da schlimm unterwegs gewesen wäre, weißt du? Also
Klar, das zieht ja jetzt da nicht jeden Abend um die Häuser.
Ich wollte gerade sagen, ne, also Koksboden mit dem braven Schachmann in einen Topf zu setzen und anzuzünden, ist jetzt auch eine harte Nummer irgendwo. Aber Bohnen aus der Zeit ist vielleicht auch nochmal ein besonderer Fall gewesen. Also, da gibt es auch noch diese eine Geschichte, dass auf einmal ein anderer Fahrer, Bohnen hat ein Rennen gewonnen und auf einmal hatte der andere Fahrer den Porsche vom Bohnen oder so. Also eine ganz komische Nummer.
Naja, also die Entwicklung bei ihm ist ja bislang sehr, sehr gut bei Maximilian Schachmann. Und da bleibt es jetzt abzuwarten, wie die Bohrer-Leute ihn da ins Team integrieren.
Ja, und welche Aufgaben er kriegt. Und er müsste ja meiner Meinung nach auch mittlerweile schon, wie soll man das sagen, um seinen Marktwert wissen und dementsprechend sich da auch nicht zu günstig verkaufen oder unter Wert zu verkaufen. Ne? Also das finde ich ja auch sehr, sehr schlimm.
Naja, aber bei Bora haben wir ja jetzt auch oft diese Saison darüber gesprochen, wie die Ausrichtung des Teams ist. Also dass es jetzt nicht mehr so die deutsche Ausrichtung ist, aber sie haben jetzt mit Buchmann, Ackermann und Schachmann die drei talentiertesten Männer eigentlich im deutschen Radsport unter ihren Fittichen und da ist jetzt dann doch scheinbar die Kurve eine etwas andere.
Ja, einerseits, andererseits muss ich aber auch sagen, ne, das bedeutet ja auch so ein bisschen Druck steht da, würde ich jetzt als Teammanager oder als derjenige, der da verantwortlich ist, auch empfinden, ne? Weil ich hole mir jetzt nicht hier die drei Tenöre ins Boot und singe kein Lied.
Nee, aber also ich denke, für Emanuel Buchmann ist diese Vuelta beispielsweise jetzt auch nicht so gelaufen, wie sich das Team vorgestellt hätte und kann mir schon vorstellen, dass der beispielsweise in der nächsten Saison dann auch noch den nächsten Schritt macht und Pascal Ackermann, wenn der weiter so durchstartet, ja, dann steht man da vor einer schwierigen Entscheidung, ob man den jetzt vielleicht sogar mit zur Tour nimmt.
Hm. Ja. Aber wie gesagt, ne, alles Luxus, wenn sich das so entwickeln sollte, wie du es jetzt auch so ein bisschen angedeutet hast, sind das wirklich Luxusprobleme. Ne? Weil dann läuft es ja gut bei uns oder für uns, so rumgesagt. Also ich könnte es mir schlimmer vorstellen.
Worauf ich mich jetzt schon freue, wenn auf die neuen Bohrer-Werbungen, wenn dann Maximilian Schachmann irgendwie am Kochtopf steht.
Mir ist jede Werbung, also ich freue mich über jede Werbung, wenn ich dafür nicht Marcel Kittel seine Leute Fight for Your Hair anfeuern sehen muss, dann ist alles gut. Wenn ich das noch einmal sehe, also ich war kurz davor, ich glaube mein Nachbar unten, ich habe das letztens gesehen, er hat glaube ich ein Luftgewehr. Ich wollte kurzzeitig mein T-Mobile-Trikot von 2012 anziehen, bei meinem Nachbar das Luftgewehr holen und damit auf den Fernseher schießen, in guter alter Ulle-Manier. Wenn ich noch einmal Marcel Kittel Fight for Your Hair sagen höre, dann hätte ich mir nichts mehr garantieren können. So, gut. Ich weiß nicht, ob ich den Thomas jetzt damit aus der Leitung geschmissen habe oder ob der aus
nee, so schlimm ist es nicht, aber es ist obliegt ja in deren Pflichten, dass sie dann auch sowas machen müssen. Also Peter Sagan muss das ja auch machen.
Ja, ja. Aber das ist mir egal. Also weißt du, die, das ist Teil der Job, ne? Das gehört zum Spiel. Also das ist ja dann auch in Ordnung. Hauptsache, ich sehe nicht mehr Marcel Kittel, Fight for Your Hair. Das kann ich nicht mehr. Das bringe ich.
Soll er lieber für Canyon Werbung machen.
Ja, denk doch an die Kinder. Denk doch an die Kinder, die das sehen. Die möchten doch auch eine Zukunft haben. Nun ja, nun denn, wer war denn dann noch so, den man transferiert hat, wie man so schön sagt.
Die zwei prominentesten Wechsel noch. Larry Warbase, der bei dieser Konkursmasse im Prinzip von Aqua Blue Sport jetzt unterwegs war, wird der erste US-amerikanische Fahrer im Team Age Desert werden und zeigt auch ein Stückchen weiter, dass sich dieses Team immer mehr internationalisiert, nachdem man jetzt schon beispielsweise Fahrer wie Oliver Nasen hat, aber normalerweise ist es ja so, dass diese französischen Teams eher in sich geschlossen bleiben, im französischen Sprachkreis, was ja auch Sinn macht, aber da hat man jetzt erstmals einen US-amerikanischen Fahrer geholt.
Ja. Habe ich ehrlich gesagt so noch keine Meinung zu. Also freut mich für ihn persönlich jetzt, ne? Und Age Desert wird auch mit Sicherheit glücklich sein, aber das ist bei mir jetzt unter ferner Liefen sozusagen verbucht. Weiterhin noch als letzten Transfer, den wir dann haben, Ciccone zu Trek. Und Sosa doch nicht. War das nicht unsere Zivi-Meldung? War das nicht Sosa zu Trek? War das nicht unsere? Nee, das war die andere Meldung, wo wir gedacht haben. Doch, nee, war nicht Sosa, wo wir gesagt haben, da haben sie sich ein Zivi eingehandelt, die Trek-Leute?
Ja, klar, aber die haben es ja auch schon offiziell bekannt gegeben, aber scheinbar hat der noch keinen Vertrag bei denen unterschrieben und jetzt ist es wohl so, dass der Berater gewechselt hat des Fahrers und der offenbar jetzt versucht, den Fahrer bei Sky unterzubringen.
Oh nee, also das ist jetzt noch so Fußball, wie im Fußball so Berater gibt, die da hier oder da noch ihre Meinung dazu abgeben müssen. Das wird
Ja, aber du musst ja auch überlegen als Berater, wenn der natürlich einen höher dotierten Vertrag jetzt bei Sky unterschreiben würde, würde ja für dich am Ende auch mehr Geld rumspringen.
Total, aber ich erinnere mich an einen Berater von einem Fahrer, den ich mal kennengelernt habe, oder was heißt kennengelernt, auf der Straße begegnet sind, der mit seinem roten Ferrari HHWS, jeder, der jetzt weiß, über wen ich spreche, ist ein alter Radsport-Fan. Die Qualifikation dieses Beraters kam nicht unbedingt dazu zustande, dass er sehr viel Ahnung von der Materie hatte, ne? Sondern eher, dass er ein guter Autoverkäufer war. Also ich finde diese Berater, ja, gibt es wahrscheinlich viele gute, aber da tummeln sich halt auch manche Gestalten, die man echt eigentlich sonst im Milieu eher vermuten würde. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, ob die Berater, also ne, der Berater ist natürlich sich selbst der Nächste. Und das ist ja auch richtig so. Also, ne, also das ist sein Job. Aber,
Naja, also und zum anderen macht sich der Fahrer ja auch dadurch zum einen keine Freunde und extrem unglaubwürdig. Also hier steht ja auch drin, also in der Pressemitteilung des Teams hieß es dann ja am 27. August schon, also vom Fahrer Sosa, I'm a man of few words, but I'm really happy, very happy to join Trek Segafredo as of next year.
Ja.
Ist also doch, wenn er dann
alles,
jetzt...
Eigentlich alles gesagt, oder?
Wenn er dann jetzt noch zum anderen Team wechselt, dann ist ja eigentlich schon ein Skandal.
Ja. Also, wir verkackten Berater, sucht euch ein anderes Thema. Nicht unseren Radsport.
Wollen euch ja, hier. Dann der zweite Transfer noch, Giulio Ciccone zum Team Trek Segafredo, ist auch ein sehr, sehr junger Fahrer, der in diesem Jahr sich auch noch weiterentwickelt hat und beim Giro d'Italia auch oft vorne zu sehen war. Und da kann man nur hoffen, dass er dann im nächsten Jahr da noch weiter in Sachen Rundfahrten in die Weltelite vorstoßen kann und dann vielleicht auch mal aufs Klassement fährt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, das waren die Transfers, soweit so gut. Bleibt es jetzt eigentlich, was bleibt uns außer auf den großen, großen, großen Höhepunkt, der jetzt kommt, zu blicken? Die WM. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal heute noch nicht so alles besprechen, sondern erstmal nur die Teams, die noch kommen, damit wir euch nicht jetzt heute schon wieder eine 2-Stunden-Folge um die Uhr hauen und B, ich auch mal ins Bett kommen. ja, also. Ach nee, ich habe hier noch Sonstiges. Sorry, das habe ich übersehen. Entschuldigung. Machen wir das noch, bevor die WM-Kader bekannt gegeben werden. Moscon beschuldigt Küng. Moscon soll einfach die Klappe halten. Ist meine Ansage dazu. Also, wenn jemand wirklich, ich finde die Überschrift auch richtig schön, Radrüpel Moscon.
Ja gut, dazu muss man sagen, ist aus der Blick-Zeitung.
Ja, mein Gott, ist halt die Blick, also da warte ich jetzt auch nicht viel, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich finde Radrüpel ganz schön formuliert in dem Zusammenhang. Ja, also zusammengefasst, Moscon sagt, Küng schlug mir den Rücken, er habe vorne für seine 2 Führungen zusammengelassen, als passierte, sei so Moscon, ich habe den Sieg, bla 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 bla.
Also Moscon, ja, es soll bei Tirreno Adriatico gewesen sein.
Also Moscon sollte für mich jetzt nicht, also ich frage mich überhaupt, warum jetzt so eine Meldung rauskommt. Ne? Also was ist jetzt der Anlass? Und also ich finde die Rückmeldung dazu, mir ist zu blöd, mich auf ein solches Niveau herunterzulassen, ist eigentlich die einzige Antwort, die man auf sowas geben kann. Also finde ich ganz gut von dem Schweizer.
Ja, und also Stefan Küng ist ja auch eher jemand, der ein, wie ich ihn einschätze, besonderer Mensch ist. Also ist er jetzt nicht gerade der Entertainer im Feld.
Das stimmt wohl. Nicht der Entertainer im Feld. Ja, aber Moscon, also ne, es gibt keine schlechte Publicity. Ich finde, dieser Satz wird am besten widerlegt durch so jemanden wie Moscon. Es gibt auch schlechte Publicity und es gibt auch, und das kann ja auch dem Team Sky, weißt du, wenn ich Team Sky irgendwie so ein PR-Vogel von denen wäre, ne, dann würde ich mir da, würde ich den auch einfach hinterher anrufen und sagen, was war denn jetzt schon wieder? Also, die müssen doch auch müde werden, den irgendwie immer mal wieder zusammen zu stauchen oder zu gerade zu rücken oder was dem zu sagen, finde ich.
Sky?
Also, ja.
Ja, aber solange der die sportlichen Leistungen bringt, ist es denen ja egal, also wenn...
Naja, kann es aber doch nicht. Also wenn du, weißt du, wenn du als, sagen wir mal, die haben eine PR-Abteilung von 10 Leuten, ja? Die müssen ja auch, und die haben zu versorgen 20 Fahrer. So, da hat jeder 2 Fahrer. Dann wäre ich ganz froh, wenn ich so einen, wen könnte ich denn da haben? Irgend so einen ruhigen Kolumbianer und den Knees. Dann habe ich echt ein ruhiges Leben. Aber dann hast du so einen Moscon und einen Froome. Okay, die haben wahrscheinlich beide ihre eigenen, also die haben einen abgestellt, aber das kann ja auch nicht im Interesse sein, immer wieder den einzunorden zu müssen. Also.
Meinst du?
Ja, ich glaube, das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also wenn du andauernd.
Die wollen ja auch was zu tun haben.
Ja, das siehst du aus deiner PR-Sicht, ne? Aber ich versuche gerade irgendwie so eine Art, weißt du, im Fußball, wenn du in so einer Fußballmannschaft so 1, 2, 3 komplette Unruheherde immer hast, das muss ja nicht nur positiv sein.
Na gut, man kann das jetzt auch unter dem Gesichtspunkt sehen. Also es gibt ja dieses Sprichwort, egal ob man gut oder schlecht von dir spricht, Hauptsache man spricht von dir.
Ja, das unterschreibe ich aber auch nicht so. Also, ne, also schau dir nochmal, um nochmal diesen Herrn anzusprechen, Jan Ulrich der letzten paar Wochen, der hat wirklich nichts davon, dass man über ihn spricht und in der Art und Weise und durch sein Verhalten. Das könnte man ja dann auch auf ihn übertragen. Aber du bist der gelernte PRler, ne? Also, was weiß ich denn?
Ja, also wir sind gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber ich glaube jetzt nicht, dass da bei der Weltmeisterschaft die große Rolle spielen wird, der Fahrer.
Nee, hoffentlich nicht. Also das wäre jetzt auch noch schlimm. Ich bin mal einfach gespannt, wie es mit dem so teamtechnisch weitergeht. Also das kann ja auch nicht ewig so gehen. Ach, ich habe auch noch eine Meldung gesehen. Dan Martin hat Zwillinge bekommen. Glückwunsch.
Mhm.
Hätte er doch zu Ende fahren können.
Ja, also war doch jetzt scheinbar erst heute soweit, oder?
Genau, habe ich eben noch gesehen, hatte ich noch vergessen. Heute oder gestern? Ich glaube gestern. Ja, Glückwunsch. Also auch wenn das nicht hört, Glückwunsch, freut mich für ihn. Zwillinge, gute Nerven, aber er ist ihre, er ist Kummer gewohnt. Das wird schon gut gehen. Was haben wir denn sonst noch? Mailand Turin Parcours bekannt gegeben. Da wo haben wir es denn hier? Hatten wir da nicht beim letzten Mal schon drüber gesprochen? Da hatten wir doch über den Start der Geschichte gesprochen, oder?
Nee, da haben wir über Paris-Tour gesprochen.
Ja. Nee, dann beim vorletzten Mal. Naja, ich werfe
mal was drüber. Also dann das sag Rennen mal, findet auf jeden Fall am 10. Oktober statt. In diesem Jahr. Und ja, es ist wieder ein Rennen in diesem Jahr für gemacht, im Prinzip auch für Bergfahrer, weil es am Schluss zu Superga raufgeht, oberhalb von Turin, und das ist ein ganz schön heftiger Anstieg. Vorher auch nochmal, ja, fahren sie eine Runde darüber und dann am Ende dieses Jahr, ist glaube ich sogar fast das älteste Radrennen Italiens.
Ja, Tagesrennen, ne?
Ja.
Nicht sogar eins der ältesten überhaupt?
Kann sein, ja, auf jeden Fall gab es mal ein paar Jahre, wo das nicht stattfand, und wir sind alle sehr froh, dass es wieder
ganz sicher, dass solche Traditionen beibehalten werden. Und da musst du mir jetzt auch nochmal helfen. Es sind Berichte über das Team Sky Finanzen aufgetaucht. Ja, also die haben einen Haufen Geld zur Verfügung. Das wundert, glaube ich, niemanden so richtig.
Ja, also es gibt bei der Plattform Innerink, also die haben sowieso immer sehr schöne Geschichten, kann ich nur empfehlen, einen Bericht so, also ausführlich aufgedröselt, wie sich das Budget der Sky-Mannschaft zusammenstellt, also was sind da Sponsoreneinnahmen beispielsweise und wie hat sich das jetzt mit dem Lauf der Jahre seit 2010 entwickelt, und da sieht man auch ganz gut, also angefangen 2010 mit so 14 Millionen Pfund, ja, und mittlerweile 2017 sollen es dann über 34 Millionen Pfund gewesen sein. Mhm. Also Ja, da werden andere verantwortliche Generalmanager von anderen Teams sicherlich mit den Ohren schlackern, wenn sie diese Zahlen sehen.
Ja, ich fand auch den Anstieg in diesen 7 Jahren von rund 100% gestiegen, um 150% gestiegen, so Pi mal Daumen, ne? Würde mich mal interessieren, wie das bei den anderen Teams, ne? Also wie jetzt, blöd gesagt, wie so ein Team von den alten Teams, ne? Ein Team Quickstep, ein Team Movie Star, ein Team Scott Mitchelton, ne? Also wie viel die so zugenommen haben im Sinne von Einnahmen und Ausgaben über die Jahre, ne? Also in dem gleichen Zeitraum. Das hätte mich mal interessiert. Und ob es jetzt wirklich dieser Anstieg, ne? Also man sieht ja hier zum Beispiel zwischen 2016 und 2017 ist allein das Gehalt, ich will nicht sagen, um 50% gestiegen, ne? Security, die mussten dann das Geld für Security auch 1,5, ne? Pensionsplan mehr als verdoppelt, ne? Also da sind ja auch irgendwie solche Posten auf einmal, die da reinspielen, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, ne? Also die müssen jetzt Pensionsgelder in horrender Summe zahlen.
Klar, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Mannschaften, also es gibt eine sehr gute Reaktion auf Twitter, gab es da von Jonathan Waters, den Generalmanager von EF Education First, Cannondale, der geschrieben hat, also die Leute haben ihm nicht geglaubt, als er gesagt hat, Sky hat ein Budget von rund 50 Millionen US-Dollar und wenn das halt so der Trend ist, dann, wenn es richtig ist, geht der Trend 2018 auch dahin. Und daraufhin haben ihn auch einige Leute gefragt, wie es denn mit seinem Team aussehen würde. Und so in der Range von 10 bis 20 Millionen liegt diese EF Education First Mannschaft.
Mhm. Ja, und aber ich weiß auch nicht, ich habe den Artikel jetzt überflogen gehabt. Was mein Problem oder meine Sorge ist das falsche Wort, weil ich glaube, um die meisten von denen, die da angestellt sind, muss man sich nicht viel sorgen. Ne, aber sie sind ja dann trotzdem mit Sky, mit Castelli wahrscheinlich und so dieser Handvoll oder die Großsponsoren, du lieferst dich auch aus, ne? Also weißt du, wenn Sky irgendwie, und das war ja auch schon mal im Gespräch, irgendwann sich zurückzieht und sagt, nee, ist nicht mehr, dann es geht auch ganz, ganz schnell. Egal, ob du jetzt 50 Millionen, 30 Millionen, vielleicht sogar eher noch, wenn du solche hohen Summen hast, da geht da schneller das Licht aus, als jemand die Birne wechseln kann.
Ja, und generell muss man ja sagen, bei den Briten, man sieht ja jetzt, die sind extrem erfolgreich. Also die haben jetzt alle 3 Grand Tours in diesem Jahr gewonnen mit Froome, Thomas und Simon Yates. Überhaupt der letzte Nicht-Brite, der eine Grand Tour gewonnen hat, war Tom Dumoulin im letzten Jahr beim Giro. Und die haben natürlich eins richtig gemacht, was auch Teil dieses Team Sky-Projektes war. Die haben vor Olympia 2012 genau in den richtigen Punkt investiert, nämlich in den Nachwuchs. Also die haben ganz, ganz viel Geld in den Radsport-Nachwuchs reingebuttert, weil die gesehen haben, gut, auf der Bahn und generell im Radsport gibt es halt viele Medaillen zu gewinnen und da müssen wir die Leute ausbilden. Und das Resultat davon ist heute noch zu spüren. Jetzt haben wir nämlich solche Fahrer wie Thomas, wie beispielsweise auch Simon und Adam Yates. Und ja, genau so ähnlich würde ich mir das halt auch beispielsweise mal bei unserem deutschen Bund der deutschen Radfahrer wünschen, dass man da jetzt, man hat jetzt zwar wieder die Deutschland-Tour irgendwo, das ist schön und gut, aber die kleinen Rennen fehlen halt und die Investitionen in den Nachwuchs.
Da vor allen Dingen auch in die Nachwuchstrainer, ne? In die Trainingsarbeit, in die Leute. Also weil die haben ja damals auch massiv in Manpower investiert, ne? Also nicht nur Trainingszeiten auf der Bahn und so weiter und Ausrüstung für die Leute, sondern halt auch die Trainer. Und
wenn man mal dran denkt, also bei den Briten ist ja so berühmt dieses Velodrom von Manchester, dieses Trainingszentrum beispielsweise, aber du, also ich kann es mich ehrlich fragen, ich kann mir jetzt nicht bei den Deutschen so ein Trainingszentrum nennen.
Ja, das Velodrom in Berlin ist schon ganz nett, aber das ist jetzt kein
Ja, aber da werden ja die Nachwuchsleute nicht alle zusammengefährdet.
Ja, natürlich, bin ich bei dir. Und das sind auch immer so Momente, wo ich mir denke, mein Gott, wofür Olympische Spiele dann auch noch gut sind, was man Otto Normalverbraucher ja schwer vermitteln kann, ne?
Klar. Ja, das war auch dadurch bedingt, dass London das dann damals 2012 hatte, zwar, aber jetzt Deutschland hat es erstmal nicht, aber generell kann man sich natürlich, also wenn man da ein paar logische Gedanken zusammenführt als Sportverband, dann ist es natürlich auf absehbare Zeit auch möglich, Erfolg zu haben.
Dann sind aber auch so ein Buchmanns, Schachmanns und wer war der dritte Mann? Buchmann, Schachmann?
Ackermann,
ne? Die drei Tenöre sind dann aber auch eher so ein bisschen das ein Zufall, ich will nicht sagen Zufallsprodukt, aber das Produkt von wenigen Engagierten, ne, anstatt von professioneller Förderung. Ne? Das ist ja das Schlimme.
Sozusagen, ja.
Letztens der deutsche Meister, der hat doch jetzt, wie war das nochmal? Der hat doch jetzt auch sein Trikot an den Nagel gehangen. Vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr, der irgendwie bei keinem großen Team eigentlich war. Ne? Kein Sponsor, keine Förderung, zack, aus und vorbei. Ja, aber andererseits, dann denke ich mir auch immer, da muss ich mir auch an meine eigene Nase fassen. Ne? Ich bin auch in keinem Verein und engagiere mich da und arbeite damit. Ne? Also dann da muss sich jeder auch von euch hören, ne? So ein bisschen mal überlegen, wo kann man da vielleicht auch mitwirken?
Naja, aber es hängt ja nicht an den kleinen Vereinen, sondern eher am Ganzen und Großen, am Deutschen Radsportbund beziehungsweise am Olympischen Verband,
also ja,
am
klar.
DOSB.
Ja, total. Also ne, der Kopf stinkt vom Fisch umgekehrt. Aber nichtsdestotrotz, man könnte ja selber auch was machen. Ne? Den Schuh ziehe ich mir mal dann oft genug an, aber ich habe ja jetzt eine Tochter und für die ist ja die feste Vorgabe, dass die bei den Olympischen Spielen in Deutschland jedenfalls mit dabei ist. So. Egal in welcher Sportart. Gut, danke. Keine Widerspruch, werde ich jetzt Zustimmung.
Ah, unterschreiben wir so.
Ja, unterschreiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Apropos unterschreiben wir so, sind mittlerweile auch unterschrieben. Die einzelnen Kader für die WM. Und ja, da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen durchforsten, ne? Wer sich da am übernächsten Wochenende doch noch nichts vornehmen sollte. Mhm. Beziehungsweise die Füße noch nicht hochlegen kann im Vergleich zu anderen. Und zwar gehen wir mal der Reihe nach einfach durch, wie wir es notiert haben. Italien. Nibali.
Aber Italien ist es bislang noch der vorläufige WM-Kader, also einen endgültig Selektionierten gibt es da noch nicht, also habe ich zumindest noch keinen gesehen. Da haben wir Nibali, Moscon, Aro, Pellizzotti, Pozzovivo, Caruso, De Marchi, Brambilla, Cataldo, Formolo und Visconti.
Niemand von denen wird eine Rolle spielen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil zum einen die 1A-Karte Nibali, gut, der hat es jetzt nicht geschafft, rechtzeitig in Form zu kommen, sagt halt auch erst höchstens bei 90% bei dieser WM. Muss man sich natürlich taktisch irgendwas überlegen, vielleicht sich mit anderen verbünden und schon vorher, bevor die ganz großen Favoriten gehen, da versuchen, eine taktische Situation herbeizuführen, woraus man Kapital schlagen könnte. Aber ansonsten Moscon jetzt auch, der zwar super stark war jetzt bei diesen Klassikern, aber ich sehe ihn auf diesem eigentlich für Bergfahrer gemachten Parcours nicht
überhaupt
ganz
nicht
vorne mit dabei.
Nein, überhaupt nicht. Der wird, ich sehe den noch nicht mal mehr, also wenn es, also der steigt früher aus, viel früher, also da sehe ich, der sieht kein Land an dem Tag. Der könnte auch genauso gut irgendwie, keine Ahnung, Eis essen gehen oder so. Also ich, keine Rolle, Punkt aus, fertig. Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Die Italiener, es tut mir leid, ich hätte mich gefreut für die. Nibali und Aru, die beiden Hand in Hand im übertragenen Sinne des Wortes bei dieser WM in Topform, das wäre wirklich, wirklich eine sehr große Bereicherung des Rennens gewesen. Und das tut mir echt leid, dass das nicht der Fall ist.
Ja, aber also bei Fabio Aru, der hatte ja jetzt auch noch einen relativ schweren Sturz bei der Vuelta, wodurch auch noch, ja, jetzt mehr oder weniger Hermann Bernsteiner dann für die WM außer Gefecht gesetzt wurde bei den Österreichern. Mhm. Und ja,
da wird also, nicht gut, nicht gut, nicht gut, aber tut mir leid, Italia, ist ja nicht deine WM. Schon interessanter, wie ich finde, und habe da auch zwei Fahrer, wo ich denke, den einen sollte man ganz, ganz dringend im Auge halten und der andere könnte, wenn er ihm hilft, auch das Zündlein in der Waage spielen, ist der Kader von Frankreich. Alaphilippe, Bardet, Galopin, Pinot, Roland, Roux, die anderen kann ich nicht aussprechen. Das klingt ganz gut.
Alexandre Genies ist noch dabei und Rudi Mollard.
Ja, die konnte ich nicht
aussprechen. Ja, also für mich eigentlich das stärkste Team, weil du nicht nur starke Helfer hast, sondern auch drei Fahrer, die das Rennen gewinnen können. Also für mich der große Favorit auf den Titel, Julien Alaphilippe.
Habe ich heute von zwei Personen unabhängig voneinander auch gehört, ja.
Ja, also wie der Ende der Saison bislang rumknattert und auch bei der Tour de France das Bergtrikot gewonnen hat, war schon sehr, sehr beeindruckend. Ist nur die Frage, ja, ob er mit der Distanz auch so dann klarkommt. Aber ich glaube schon, wenn man es geschickt einfädelt, dann kann einer der drei, also ich spreche von Alaphilippe, Bardet oder auch Thibaut Pinot, dieses Rennen gewinnen, weil auch Rosé und Pinot gehören zu den weltbesten Bergfahrern und sind absolut in der Lage, so ein Rennen zu gewinnen.
Ja, ganz, ganz sicher. Also ich glaube auch, Alaphilippe ist ein Fahrer, den man unterstreichen und einkreisen sollte für den übernächsten Sonntag. Und Franzosen ja auch oft genug eine eingeschweißte Truppe, die sich unterstützen und so weiter und so fort. Alaphilippe wird einer sein, der zu schlagen ist. Großbritannien. Hast du eigentlich mal verstanden, nach welchem Prinzip bei WM-Veranstaltungen, welcher Art auch immer, ist Großbritannien antreten und manchmal als einzelne Länder und nicht als Großbritannien? Hast du da irgendwann mal das System dahinter verstanden?
Ja, aber die treten ja immer als Großbritannien an.
Bei einer WM?
Ja.
Fußball? England, Irland, Nordirland?
Ach so, ja, nee, aber beim Radsport.
Ja, ja, Entschuldigung, der Sprung war vielleicht im Gedanken ein bisschen zu weit. Aber bei Olympia treten sie als Großbritannien an, hier als Großbritannien, beim Fußball einzeln. Keine Ahnung, wie es beim Rugby aussieht, im Rugby wahrscheinlich auch einzeln. Also, ja klar, da gibt es ja Way. Ne? Also, finde ich immer ganz komisch, irritiert mich. Wer da die Lösung weiß, bitte melden. Es hat übrigens niemand bei unseren Musikinstrumenten was beantwortet. Was ich sehr traurig finde. Dabei spiele ich das gleiche Instrument wie Biloki. ja, spielen die Engländer eine Rolle? Ich glaube,
naja, also auch ohne Froome und Thomas mit Carthy, Gogenhardt, Kenner, Knox, Stannard, Connor Swift, Adam Yates und Simon Yates, eine starke Truppe, wo vor allem ja Simon Yates nach seinem Vuelta-Sieg jetzt auch bei der WM oben ausspringen könnte.
Ich glaube, die haben zu lange gefeiert, die zwei Yates-Brüder. Und das haben sie auch verdient. Also ich glaube, Briten werden wir nicht groß sehen. Komischerweise gibt es Irland dann wiederum, sehe ich. Naja, ich glaube für den Engländern.
Ja, aber Irland ist ja eine eigenständige Republik.
Ja, 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 ist es. Aber Wales ja auch irgendwo in Schottland. Nee?
Nee.
Ja. Aber die Schotten schon. Sag das keinem Schotten, er bringt dich um, sofort.
Schon, aber das ist offiziell als eigenständiges Land sozusagen anerkannt, Irland. Also die haben ja nichts mehr mit England
ja, die
oder Großbritannien zu
aber
tun.
Aber wenn du einem Schotten sagst, das ist Engländer, dann erwürgt er dich mit seinem Kilt. Und
nee,
pfeift dabei am Dudelsack dein Todeslied. Irland, also Daniel Martin, der nach zwei Wochen ohne Schlaf endlich mal wieder raus darf. Nicholas Roach, die anderen zwei, muss ich gestehen, sagen mir jetzt spontan nichts.
Tan und Mullen.
Ja, helfen wir auf die Sprünge.
Ja, Ryan Mullen vor allem eher fürs Zeitfahren. Ja, und dann ist auch er als Helfer einzuordnen. Und Daniel Martin, gut, wenn du nur vier Mann am Start hast, musst du halt sowieso sehen, welche Rolle du einnimmst. Aber Daniel Martin, wenn der Hochform hat, mit Sicherheit auch ein heißer Kandidat auf eine Medaille.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn er, ich meine, klingt blöd, aber der ist jetzt vielleicht ausgeruht, aber trotzdem noch in Form. Martin und Roche zusammen, also Tandem, vielleicht so im Hinterkopf behalten.
Na, da steht dann auch, die Verwandtschaft hält zusammen.
Entschuldigung, ich musste gerade husten. Die Schweizer, ja, Frank, Frankini, Morabito, Reichenbach, Scher, Schelling. Erwarte ich jetzt auch nicht groß was.
Nö, Matthias Frank und Sebastian Reichenbach mit Sicherheit die aussichtsreichsten Kandidaten. Ja.
Kommen wir zum deutschen Kader. Buchmann, Schachmann, Burkhardt, Geschke, Paul Martens. Klingt jetzt gar nicht so schlecht. Also Simon
Dent. Nico Dentz.
Ist jetzt keiner bei, wo ich sage, komm, hier, Sonntag, ein Zehner auf Schachmann. Aber andererseits, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die sich vielleicht so als Mannschaft geschlossen ganz gut verkaufen können. Also ich erwarte da echt, vielleicht mal hier oder so, da einer von denen in der Ausreißergruppe oder hier mal eine Attacke. Also ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest so das Rennen mitgestalten können. Ob es am Ende was gewinnen gibt, bezweifle ich. Aber so eine gestalterische Note wird es da, glaube ich, geben.
Na, das Gute ist ja auf jeden Fall, dass du mit der Mannschaft nicht die Last des Rennens tragen werden musst, wie es beispielsweise jetzt in Doha waren, als sie es dann ja im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand gesetzt haben. Aber jetzt in Innsbruck mit dem Kader, na, bist du schon als Außenseiter oder Geheimfavorit vielleicht mit Buchmann, Schachmann oder vielleicht auch Simon Geschke. Aber jetzt
nee, nicht in der Favorit. Also mal ernsthaft. Also ich glaube, also Ich habe die Wettquoten jetzt noch nicht geguckt, aber ich möchte nicht wissen, also wenn, dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich ein Buchmann noch am ehesten vorne, aber setzt man 10 auf Geschke, dann wäre ich finanziell ausgesorgt. Denke ich. Also es wäre jetzt vielleicht noch eine Idee.
Hat auch schon gezeigt in diesem Jahr bei der Lèche Ballon, dass er bei solchen Klassikern ganz vorne mit ankommen kann, und seine Bergfestigkeit hat er beim Giro auch schon unter Beweis gestellt, von daher.
Ja, aber das wird, glaube ich, noch mal eine andere Nummer. Also ich glaube, das wird so. Also ich sage, man sieht Geschke. Wo haben wir denn hier? Alejandro Valverde ist Goldmedaillenfavorit. Also ich sehe, glaube ich, überhaupt keinen Deutschen bei Bet and Win unter Emanuel Buchmann mit einer Quote von 1 zu 101. Oder einen Zehner setzen, da könnten wir am Samstag noch eine richtig große, eine richtig große Saune machen. Andere wetten auf Anfragen. Vielleicht sollte ich mal anfragen, wie viel gibt es denn, wenn ich ihn auf Geschke setze? Ein gemeinsamer, sehr, sehr alter Freund von uns hat ja bei einem Wettanbieter an diesen Quoten mitgearbeitet. Vielleicht frage ich da mal an und erwische ihn zufällig. Nee, also bei aller Liebe, Simon, von Barträger zu Barträger, das wird nichts. Aber nicht schlimm. Was ist denn mit dem Zeitfahren von Toni Martin?
Also im Zeitfahren sehe ich dann auch eher Maximilian Schachmann stärker als Toni Martin, weil der jetzt erst sich so langsam wieder im Formaufbau nach seiner Wirbelverletzung bei der Tour de France befindet und der Parcours auch so gar nicht für Toni Martin gemacht ist.
Warum, blöde Frage, aber warum nehmen sie ihn überhaupt mit?
Ja gut, als mehrmaliger Zeitfahrweltmeister.
Ja, aber nicht in Form, verletzt und ne.
Die Frage ist ja, wen nimmst du sonst mit?
Ja, aber den Platz könnte man doch jetzt auch einem jungen Mann für Straßenrennen, das ging doch, oder? Rein von der...
Ja, du hast ja nur 2 Plätze im Zeitfahren, die musst du besetzen.
Ja genau, aber gab es da nicht die Möglichkeit irgendwie, also fürs Hauptrennen, also fürs Nicht-Zeitfahren, da kann man doch beliebig viele jetzt einsetzen, ne? Die können doch jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fahren.
Du hast ja nur das Kontingent, weil Deutschland hat halt weniger Punkte erreicht und dadurch, da haben die halt weniger Fahrer am Start.
Ja, ja, total, aber könnten die jetzt alle 7 beim Straßenrennen noch starten?
Machen sie ja.
Ja, aber dann könnte man auch sagen, okay, anstatt Toni Martin nehmen wir jetzt noch mit, keine Ahnung, Christian Knees, weil der erste...
Ja, aber dann musst du ja einen rausschmeißen.
Ja, Toni Martin nehme ich nicht mit, das meine ich ja.
Ja, aber Christian Knees wird im Zeitfahren nicht mehr erreichen als Toni
Martin. Nee, aber der könnte vielleicht ein guter Helfer noch beim Straßenrennen sein.
Ja, aber dann müsstest du ja einen aus dem Straßenkader
rauswerfen. Genau, das war die Frage. Kann ich, ne, also besteht der Kader jetzt aus 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 Leuten, ne, wovon dann 2 das Zeitfahren machen und 7 beim Straßenrennen starten können.
Ja, aber Toni Martin wird im Straßenrennen nicht eingesetzt.
Wird nicht eingesetzt, okay. Dann ist das, dann war mein Gedanke nicht der allerklügste von mir. Gehen wir noch zum U23 der Herren. Lennart Kemner, Patrick Haller, wie heißt der Kantner mit Vornamen, das weiß ich gar nicht. Also, wenn es da irgendeiner richten soll, Nils Polle zum Beispiel hätte man jetzt vielleicht auch noch, aber naja. Kemner wird es wahrscheinlich derjenige, den man beim U23 dann versuchen wird zu unterstützen, oder?
Ja, und vor allem auch im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wie viel da war jetzt im letzten Jahr, hat er sogar schon eine Medaille geholt, aber auf jeden Fall hat er da schon ein ordentliches Resultat geliefert und jetzt auch vor allem vor dem Hintergrund des Zeitfahrens gibt es da schon eher, sage ich jetzt mal, Medaillenchancen im U23-Rennen für die Deutschen als bei den Elite-Männern.
Ja, das definitiv. Also klar, Kemner, das könnte durchaus. Ich gucke gerade, aber ich finde ihn gar nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Warum schreiben? Wie schreiben?
War er Zweiter beim U23-Rennen im letzten Jahr, also hat Silber geholt.
Ja, also, warum soll das nicht nochmal funktionieren? Und die Strecke wird ihm ja auch jetzt einigermaßen gelegen kommen. Könnte interessant werden, das U23-Rennen. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ist das am gleichen Tag wie das Damenrennen?
Ich glaube, das ist immer freitags das U23-Rennen der Männer.
Ja. Also, da auch auf jeden Fall mal reinschauen. Das könnte auch aus deutscher Sicht insbesondere interessant werden. Ja, und wir werden mal schauen, ob wir vielleicht so zwischendurch, zu Damen könnte man jetzt auch mindestens genauso viel sagen. Aber es ist einfach nicht unser Fachgebiet und da ich noch viel weniger als Thomas und Chris und deswegen überlassen wir das denen, die es besser können. Also die Regine wird, kann ich mir gut vorstellen, Regines Radsalon, da was zu den Damenrennen machen und da möchte ich mich gar nicht involvieren, weil wenn jemand das so gut macht wie die, dann brauchen wir da uns, da kann man einfach an sie verweisen. Ne? Ich gehe auch morgens zum Bäcker und hol Brötchen und back dich selber. Obwohl ich die Damenrennen eigentlich mindestens genauso interessant, also ne, das, die stehen ja den Herrenrennen nichts nach, also außer, dass es nicht so lange dauert und das ist ja auch manchmal ganz gut eigentlich so. Außer, dass sie deutlich weniger Geld dafür bekommen und das ist einfach eine Schweinerei. Das möchte ich immer
ja, und wer noch einen kleinen Heißmacher vielleicht für die WM braucht, der sollte sich vielleicht nochmal die letzte Sendung vom Hangar 7 anschauen. Da war nämlich Mario Cipollini als Gast und hat dort sehr eindrucksvoll über diese WM in Innsbruck gesprochen.
Ach, Hangar 7? Helfen wir auf die Sprünge, ich kenne das nicht.
Das ist so eine Talksendung bei Servus TV, wo immer Gäste eingeladen werden und läuft aber im österreichischen Fernsehen. Kann man sich aber auch online anschauen noch.
Okay, wäre super, wenn du das noch verlinken könntest, wenn es noch nicht geschehen ist. Weil Mario Cipollini sich anschauen ist immer wieder ein Genuss, egal was ist. Ich glaube, wir beide haben schon mindestens in unserem Leben jeder zusammen eine halbe Stunde über Verstehen Sie Spaß mit Mario Cipollini gelacht und ich kann ja nicht aufhören, das immer wieder zu erwähnen.
Ja, vor allem das Beste ist natürlich, also sie haben da so ein Porträt über ihn gemacht und dann porträtieren sie halt seine komplette Villa, wie der halt wie der Feldherr von Luca wohnt.
Ach, also die Bude von jetzt hier aktuell Mario, Super Mario?
Ja, der hat ein Ankleidezimmer, wie es manche als Zwei-Zimmer-Wohnung haben.
Dringend verlinken. Ich kenne jetzt schon mindestens eine Handvoll Leute, die nach diesem Link lechzen. Sehr, sehr schön. Gut, dass du sowas immer aufstöberst. Alleine Mario Cipollinis Hütte. Es ist schon wert, sich das mal anzugucken. Und ich gucke auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch jetzt insbesondere nach unserem Umzug und dieser etwas anderen Architektur hier im Gebäude. Ich gucke mir dann auch gerne so andere Leute Wohnungen immer so ein bisschen an. Also ich bin da, also nicht jetzt im Sinne von, das ist die Wohnung von Mario Cipollini, sondern ne, wie sowas gebaut ist. Es gab mal auf Netflix eine ganz tolle Doku, die nannte sich die 6 oder 4 oder keine Ahnung was, nicht verrücktesten, aber so beeindruckendsten Häuser.
Mhm.
Und das waren jetzt nicht nur Häuser, die sich so durch besondere Größe ausgezeichnet haben, also die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Quadratmeter und 25 Ballsäle hatten, sondern die irgendwie besonders in den Wald gebaut waren oder besonders in den Berg rein oder auf einem Berg drauf oder irgendwie so, solche Sachen. Da gab es jetzt auch eine zweite Staffel, glaube ich, zu. Sowas fand ich da sehr beeindruckend. Oder wo irgendwie die Hälfte des Hauses aus ehemaligen Flugzeugteilen bestand. Aber das wusste man nicht, also das hat man kaum gesehen. Ich gucke mal, ob ich das noch irgendwo finde, dann schicke ich dir das mal. Das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, also, ich sag mal so, machen wir mal schnell Schluss, dann kann ich schnell veröffentlichen.
Mhm.
Möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei den Hörern bedanken. Für eure Unterstützung via, wie immer, via Amazon, jede Bestellung, die ihr da über unseren Suchfenster macht. Amazon hat ein bisschen was geändert, es bleibt jetzt nicht mehr so viel hängen, aber das ist auch egal. Jede Bestellung irgendwie, die uns auch ein bisschen was bringt, ist immer toll, weil dann können wir Equipment kaufen oder ich muss mal wieder Auphonic-Stunden kaufen. Das lässt sich davon finanzieren oder auch eure Spenden direkt, die bei uns eintrudeln. Das ist auch immer, macht uns sehr, sehr glücklich. Nicht, weil wir so dringend geldgeil sind, sondern weil das ja auch eine gewisse Wertschätzung des Produktes gegenüber sind. Und ich hoffe, ihr hattet eine tolle Vuelta mit uns. Da sage ich dir nochmal ganz besonders Dank, Thomas. Also nicht nur für die Vuelta, sondern ich finde, wir haben Giro, wie heißt die andere? Tour de France, ne? Giro, Tour de France und Vuelta diesmal in einem echt interessanten und guten Rhythmus immer über die Bühne gebracht.
Ich denke, das hat sich ganz gut etabliert.
Ja, ne? Also ich glaube auch im Vergleich zu den Jahren davor, also viel mehr, also kleinere Taktungen bringt auch nicht so einen Mehrwert. Ich glaube, die Taktung war ganz gut und dank an unsere Familien und Freunde, die uns diese Zeit immer geben, das muss man auch vielleicht mal an dieser Stelle ganz eindeutig sagen. Aber ich glaube, diese Taktung so zweimal die Woche, die hat sich wirklich jetzt etabliert, also die oder als gut herausgestellt. Da aber auch gerne nochmal eure Rückmeldungen, wie ihr das findet, ne, ob das jetzt zu oft war, zu lang war, zu kurz war. Das hilft uns, weil wir möchten ja auch, dass ihr da Spaß dran habt und nicht nur wir, weil wir haben es ja eh. Gut, dann einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Und wenn ihr Samstagabend in München seid, ne, und orientierungslos Menschen seid, die sich vagabundierend orientierungslos, die sich darüber unterhalten, wie die Lackierung vom Fahrrad von Mario Cipollini 2003, als er seinen Anzug im Muskeldesign anhatte, Gebt dir noch ein Getränk, das sind dann wahrscheinlich wir. Tschüss.
Tschüss.